Wir leben in einer spannenden Zeit. Aber das mache ich schon die ganze Zeit. Heute ist Wahl in Frankreich. Ist die Frage, ob es dicke Ende noch kommt, was das für Europa bedeutet. Wirtschaftlich, politisch. In Deutschland ist auch Wahl, eine kleine im Norden. Ist die Frage, was für Parteien reinkommen, was für eine Signalwirkung das hat. Flüchtlingsströme aus Nordafrika hören noch nicht auf, auch wenn es besser wird. Katastrophe bleibt. Ich habe gestern Abend gelesen, dass der Vietnam massiv aufrüsten wird, mit amerikanischen und europäischen Waffen, um die Chinesen die Stirn zu bieten, wegen dem Konflikt, der groß wird im südchinesischen Meer. Tarnkappen zerstören gehen von den Amerikanern Richtung Nordkorea. Da brodelt es sowieso, aber jetzt umso mehr. Es hat eigentlich schon immer brodelt. In Syrien haben die Russen eine Flugverbotszone aufgebaut und haben die Amerikaner gesagt, dass sie die auch zu halten haben. Was ist, wenn es nicht passiert? Was dann? Man kommt sich langsam vor, wenn man die Medien liest, so im Moment. Wir leben immer gleich in einem Pulverfass, gell? Ja, no. Zum Glück gibt es einen Punkt, wo ich sagen muss, das ist regelmäßig. Nächste Woche gibt es vielleicht wieder ganz andere Informationen. Und wir lachen darüber, wie veraltet das schon wieder ist, was wir jetzt da gewöhnt. Und dennoch merkt mir, irgendwo die ganze Bereich von der Globalisierung führt uns automatisch als Christen zu dem Gedanken her, wie lange geht das eigentlich noch? Und wo stehen wir eigentlich in der Offenbarung? Das ist heute nicht das Thema, aber doch ein bisschen. Ich warte bloß, bis es wieder die ersten Endzeitbücher gibt, wo rauskommen und viel Kapital schlagen über momentane politische Situationen, die im halben Jahr schon wieder vorbei sind. Aber das Geld ist gemacht. Was richten wir uns eigentlich aus? Das heißt, wir haben ja so eine Situation in Matthäus Kapitel 24, um das nur mal ganz kurz am Anfang zu sagen, wo uns berichtet wird, bei den Jüngern, also die Grundfrage, wann wirst du wiederkommen, wann wird das Ende der Zeit sein? Von dem Zeitlauf mindestens. So, schon sie damals sind in der Spannung drin, wie lange geht das noch mit dem Tempel? Was ist, wenn die Römer mehr Truppen schicken? Was ist, wenn Perser kommen? Was ist, wenn es einen Aufstand gibt vor den Zeloten? Alles war unsicher. Auch die Leute haben damals Angst gehabt vor der Zukunft und haben sich wegen der Endzeit haben sich Gedanken darüber gemacht. Jetzt ist aber ein Punkt in dem, was Jesus ihnen erklärt hat, wo für uns zentral ist, wo uns immer wieder weglenkt, eigentlich von Endzeit. Das ist aber eher eine Ausnahme der heutigen Zeit. Ist auch eine Ausnahme geblieben zur damaligen Zeit. Denn wir fangen heute wie damals an zum Rechnen. Wie lange geht es noch? Wann wird es eine Katastrophe geben? Wann kommt die siebte Zornschale und so weiter in der Offenbarung? Jesus setzt aber einen anderen Fokus. Er setzt einen Fokus für Zukunft und am Gemeinde Jesu in Pflicht und in Auftrag inne, aber auch in eine Sinngebung inne. Sie fragen sich also, wann wird das Ende kommen? Und da sagt Jesu, ja, es wird das Erdbeben kommen, es wird der Drangsale kommen. Das wird sich auf 70 nach Christus hat sich das auch bewahrheitet, also 30, 40 Jahre später. Es werden viele falsche Propheten auftauchen und so weiter, es werden viele irreführen. Und jetzt zeigt er aber, etc., zeigt er einen Punkt und der ist für uns zentral. Das wird noch nicht das Ende sein. Eben nicht. Und so, als ob er sagen würde, das ist nicht der Fokus. Das wird durch den Zeitlauf durchgehen. Also gebt Acht, es wird der Anfang der Wehe sein, nicht das Ende. Und jetzt kommt der Punkt, was wird ein maximales Kennzeichen dafür sein, für Zukunft, dass nicht das Ende naht, sondern dass Christus wiederkommt. Ist auch ein anderer Fokus. Da heißt es, und diese Heilsbotschaft vom Reich, im Evangelium wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und erst dann wird das Ziel kommen, das Ende, die Vollendung kommen, nämlich seine Wiederkunft, auch nicht irgendwo ein Untergang. So liest sich es auch im Grundtext her. Der Fokus ist nicht darauf gesetzt, dass wir warten, was noch am Erdbeben kommt, noch am nächsten Tsunami, wie die nächste Wirtschaftskatastrophe aussieht. Das soll gar nicht der Fokus sein von einem Christen. Das werden Begleiterscheinungen sein, die werden immer wieder kommen. Sie werden sich häufen. Sie werden global werden. Wir sind heute ein wesentliches Stück wieder. Aber Gemeinde Jesu hat nicht den Fokus auszurichten, wann der Antichrist kommt mit der Zahl 666, der wird kommen, wir werden es wissen, wir werden uns darauf einstellen können. Nein, der Fokus liegt da drin. Heilsbotschaft zu verkündigen, den ganzen Erdkreis zum Zeugnis. Das wird letztlich der Indikator dafür sein, wann Christus wiederkommen wird. Was hier als Ende, als Telos, als Vollendung aus dem griechischen Grundtext her bezeichnet wird. Ist das unser Fokus? Und damit hat er uns einen Auftrag gegeben zum Handeln und ihr nehmt im Übrigen den Auftrag wahr. Die Kinderwoche ist Auftragswahrnehmung. Heilsbotschaft verkündigen. Zum Zeugnis. Das Recht Gottes, verkündigen. Gemeinde Jesu Bauer. Das ist der Fokus. Es gibt in der Schrift an sich, eine Passage, jetzt nicht in Matthäus 24, in der Christus vor drei Dimensionen berichtet, nach denen sich das Evangelium ausbreiten wird. Und seine ganze Energie nach seiner Auferstehung war auf das ausgerichtet. Alles, die ganze Sinngebung. Kurz bevor er zum Vater aufgefahren ist, hat er Jesus seine Anhänger versammelt und er hat sich viel Zeit genommen, sie darauf vorzubereiten, was passieren wird, wie sie sich verhalten sollen, wenn er nicht mehr sichtbar unter ihnen sie wird. Ein einschneidender Paradigmenwechsel, wo da groß wird, und hat sie darauf vorbereitet. Und während sie sich danach sehnt, dass auch das Haus Israel wieder aufgerichtet wird, und sie ja ganz gern nach dem Weggang von Jesus es so klar hätte, dass das Haus Israel wieder Gestalt annimmt, fragt sie ihn nochmal, wann wird dieses Zeichen kommen? Wann wird das passieren, Jesus? Wenn wirst du weggehen? Wann wird das Zeichen sein, dass du das Haus Israel und die Herrschaft über das Haus Israel wieder aufrichten wirst? Und wisst ihr, was der Witz ist? Es steht in Apostelgeschichte 1, Vers 6 geschrieben, Jesus gibt ihnen gar keine Antwort auf die Frage in Wirklichkeit. Da stehen sie da, die mit den Jüngern, mit Jesus zusammen. Wann wird es passieren? Wann werden die Römer aus dem Land gehen? Wann wird das Königreich David wieder erstanden? Wann werden wir als Nation wieder unabhängig sein? Wann wird das Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan wieder uns kommen? Wann werden wir wieder Israel aufbauen können bis zum Euphrat, bis zum Bach Eschkol, nach dem Sinai, das Reich Davids? Wann werden wir wieder eine sichere Grenze leben können? Wann werden wir unabhängig sein? Das war der Gedanke hinter der Frage. Denn die Jünger haben nur ein Interesse gehabt, jetzt waren sie doch 3 Jahre mit Jesus zusammen. Wann wird Israel wieder aufgerichtet werden? Wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeiten und Fristen zu erfahren. Das gilt auch heute noch. Die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Und jetzt kommt ein ganz anderer Gedanke. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, und zwar in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist natürlich keine Antwort auf die Frage, wenn wird das Haus Israel aufgestellt und wieder aufgerichtet. Das war ihm gar nicht mehr wichtig. Die Jünger haben damals in einer Dimension gelebt, vom Haus Israel, von den Propheten, von David, Goliaths Geschichte und so weiter. Riesenbekämpfer, Römer aus dem Land jagen und so weiter. Und Jesus sagt, die Zeit ist durch. Ist abgeschlossen. Für den Moment. Der Fokus von dem, was passieren wird, wird das sein, dass ihr der Geist Gottes überkommen werdet, die Kraft vom Heiligen Geist kommen werdet, um das Evangelium zu verkündigen. Und Jerusalem ist nur der Anfang. Aber nicht wegen Israel, sondern wegen den Menschen, die drin leben. Und dann Samaria, die Gegend drumherum. Und dann bis ans Ende der Welt. Israel ist das Klee. Der Kokon ist abgestreift. Israel ist auserwähltes Volk unter Völkern, aber die Völker sollen erreicht werden, also muss auch Israel erreicht werden. Deswegen fangen wir in Jerusalem an, aber nur deswegen, weil wir anfangen. Nicht wegen Privileg mehr. Die Menschen, damals die Jünger, die konnten das, die Dimension nicht einordnen. Sie haben es nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Während dem ganzen Verlauf der Missionsarbeit in der Apostelgeschichte merkt man immer wieder, dass die Jünger fast in eine nächste Dimension geschuckt worden, gestolpert sind, weil sie für selber nie entdeckt haben, wo Gott sie hingestellt hat, in welchem weiten Raum. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gespräch, wo Jesus gehabt hat mit den Jüngern. Der Gedanke, wo die Jünger kamen und uns da. Und das ist der erste Punkt. seid Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Was macht eigentlich das Resultat von der Verkündigung vom Evangelium aus? Wo haben wir eigentlich einen Punkt erreicht, dass wir sagen können, wir haben einen Leistungsausweis in der Missions- und Evangelisationsarbeit in der heutigen Zeit? Und nach welchen Kriterien gehen wir uns vor? Ein Punkt, wo wir uns vor der Missionsarbeit, vor den Evangelisten immer wieder stellen, immer wieder evaluieren, immer wieder hinterfragen müssen. Was ist Erfolg? Der Brief Erfolg kommt aus der Bibel, ist nicht irgendwo Management. Also ich meine der Erfolg. Die Kraft vom Heiligen Geist, Wirksamkeit Gottes wird auf uns kommen. Wird auf uns kommen. Fragt mich immer, das in der Tiefe begriffen, wie es geschrieben steht. Ich muss offen sagen, nicht immer. Ich kippe eigentlich immer weg, natürlicherweise. Der Paulus hat die Diskussion im Korintherbrief geführt, mit den Korinther. Er hat mal sagen müssen, Entschuldigung, Leute, der Geist Gottes ist nicht ausgossen in Opferschale, in Gebetsschals, in Kanzler, in schöne Gebäude, sondern in Menschen. Er hat verirrtene Gefäße gesprochen. Und da waren keine Kupferschalen von Tempelreinigungsgerät und Putzinstrument aus der Stiftshütte gemeint. Sind wir gemeint sie als Menschen. Der Geist Gottes wird ausgossen über Menschen. Wenn es einen Unterschied ausmacht, dass das Evangelium verkündigt wird, dann sind das nicht Traktate. Es sind keine Methoden. Es sind keine Videobeamer. Es sind keine Bücher an sich. Der Unterschied machst du aus und ich, denn der Geist Gottes ist ausgossen in uns hinein. Wir sind die Träger. Das ist ein Instrument, die Stiefel, wird gehört mal wieder putzt, aber ist ja egal. Wenn sie im Einsatz sind, sind sie eben nicht sauber. Was das auch belangt. Sind wir uns da eigentlich darüber im Klaren, dass es nicht darauf ankommt, dass es gute Radioprogramme in erster Linie gibt, nachher, denen wir es abgeben können, sondern dass es darauf ankommt, dass wir einen Unterschied ausmachen, dort, wo man stöhnt. Es gibt keinen Unterschied. Wenn der Nachbar nicht das Evangelium hört, dann hört er es halt auch nicht wegen uns. Aber wer ist der Nachbar? Ich meine jetzt nicht der, wo neben uns noch steht, sondern der Nachbar kann auch Facebook-Kollege sein heute auf der anderen Welt. Das macht es aber umso einfacher. Der Klartext ist es, wir können den Missionsauftrag nicht delegieren an Methode, an Werk, an System. Und glaubt mir, ich weiß, von was ich rede. EE ist ein Instrument. Aber der Fokus ist die Freisetzung von Menschen. Es kommen Leute zu uns her, die sagen, Mensch, jetzt habe ich eine E-Schule gemacht, es ist niemand zum Glauben gekommen, das EE-Werkzeug funktioniert nicht. Dann habe ich gesagt, das gibt es nicht. Ein Werkzeug, wo nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, du bist Werkzeug. Es kann höchstens sein, dass du nicht funktionierst. Und da gibt es noch andere Mechanismen. Ist natürlich eine harte Aussage, ist das. Aber es gibt keine Delegierung. Die Antwort liegt auf uns als Menschen. Und ihr nehmt sie wahr. In dem, was ihr macht. Es geht nicht von allein. Was geschieht, sind Ausdrücke von Traktat, von Medien, von Schriften. Aber der Geist Gottes wirkt nicht durch ein Buch, sondern durch dich als Mensch, in erster Linie. Ein ganz wichtiger Punkt. Also kommen Menschen entweder durch uns Menschen zum Glauben oder gar nicht. Das ist ein wichtiger Aspekt. Es geht um Vollmacht für die Jünger, nicht um Vollmacht für System. Nicht um Papier in erster Linie, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber wisst ihr, was das ist? Für den einen ist es ein Krampf, für den anderen ist es ein Trost. Es kommt darauf an, wie du es siehst. Es gibt Menschen, die brauchen eine gewisse Methode. Ich bin auch so ein Mensch, ich bin ein Systematiker, was das auch belangt. Aber ich muss immer im Klaren sein nachher, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann kommt er nicht durch EE zum Glauben, sondern weil er durch den Heiligen Geist überführt wird. Ich habe EE nur als Instrument gebraucht. Und deswegen werdet mir nie zählen und sagen müssen, ein Mensch kommt durch EE zum Glauben, man hört ja das. Ein Mensch kommt durch Alpha zum Glauben, dann kommen sie durch EE zum Glauben, dann kommen sie durch Live zum Glauben, dann kommen sie durch Live on Stage zum Glauben. Nein, sie wird überführt vom Heiligen Geist. Versteht ihr mir? Es ist auch gut, dass man das auch so für uns formuliert. Das andere sind Instrumente, die sind sekundär, auch wenn sie effizient sind und wir nicht darauf verzichten können, wenn wir denkende Wesen sind. Aber es ist eine Zusage. Keiner, der sich auf der Welt bewegt und ein Nachfolger Jesu ist, muss Angst haben, dass er alleine da steht, dass er auf sich selber gestellt ist. Denn Kraft vom Heiligen Geist wirkt unabhängig von der Begabung. Die Apostel damals sind durch turbulente Zeiten gegangen. Viel Widerstand, komme ich noch drauf. Aber sie haben eins gewusst, nicht sie sind jene, wo sagen müssen, mit mir Sturz und Fels, sondern Kraft Gottes durch mich. Der Paulus hat von dem Trost gelebt. Nicht nur teilweise, sondern generell. Er hat gewusst, wenn ich versage, der Geist Gottes wirkt weiter. Wenn ich an Grenzen komme, der Geist Gottes füllt es auf. Solange ich mich bewege. Und von ihm kommt auch das Beispiel. Die Schuhe, wo da sind, sind Schuhe, die sich die angezogen werden sollen, dass sich der Mensch, der Römer, der Soldat, bewegt, damit das Evangelium verkündet wird. Physische Schwachheit, Dürftigkeit für den Apostel, das war ihnen eigentlich auf der Dauer, ich möchte mal sagen, fast am Schluss egal. Auf das ist es nicht drauf angekommen, weil der Geist Gottes souverän wirkt. Ein ganz wichtiger Punkt. In Kirchengeschichte, und ich habe jetzt lang nur Kirchengeschichte unterrichtet und habe mich immer wieder auf das fokussiert, und habe gesagt, wann waren diese Highlights, wann waren die großen Ziele, dem Moment, wo das Evangelium verkündigt worden sind, auch der Evangelisationsgeschichte weltweit und in der Schweiz, ist immer die Frage in der drinnen gewesen, was waren eigentlich die wirklichen Indikatoren für eine Erweckung, auch da in der Schweiz? Spannend, das einmal durchzugehen vor der Geschichte. Und ich muss immer eins feststellen, in den seltensten Zielen hat es Menschen gegeben, die Erweckung, durch die Gott Erweckung lanciert hat, wegen ihrer Begabungen, sondern eigentlich fast mehr wegen ihrer Widerwärtigkeiten. Sie haben eigentlich Situationen trotzt. Ich denke jetzt an den Zwingli, ich denke aber auch Täuferbewegung, ich denke auch an Markus Hauser, wo die Kreschona-Gemeinde da bei uns alle gegründet hätte in der Gegend, Rapport, unsere Mütter und Väter, die waren eher ignorant, aber auf Dauer habe ich eins feststellen müssen, ihre Schwäche war ihnen wie egal, die haben gemacht, was sie können haben. Und Gott hat den Rest gegeben. Ihre Einstellung hat eigentlich einen Dammbruch ausgelöst, nicht einmal nur ihre Begabung. Und dazu ist aber noch eins dazu gekommen. Sie haben sehr viel gelernt, sie sind immer Lernende geblieben und sie haben genau gewusst, zu deinen Schuhen gehört auch das Schwert. Und das war das Wort Gottes, die Schärfe. Aber sie haben nie auf ihre Fähigkeiten gesetzt. Sie haben genau gemerkt, ich werde müde, ich komme an Grenzen, ich werde überfordert sein. Sie sind einfach vorwärts gegangen und haben gemacht, was sie können. Es ist interessant, welche entspannte Situation Sachen passiert sind, ohne große Anstrengungen, aber ihre Widerwärtigkeit, ihr Strahlbleiben, ihren Trotz hat doch einiges bewegt. Der Gott zurück bis zum Luther, der Trotz mit dem Papst, der Wycliffe, der Trotz mit der Universität von Oxford hat die Bibel trotzdem übersetzt. Und wenn ein Fehler drin ist, dann wird der Nächste kommen und wird es ausbügeln. Der Hus, er ist trotzdem vorwärts gegangen in Prag als Vorreformator. Und es zieht sich so durch. Ein Petrus Waldus, dem ist verboten worden, die Bibel zu übersetzen im 13. Jahrhundert, hat es trotzdem gemacht. Und das Geld auftrieben. Und so können wir ganz durchgehen. Der Gallus, der Kolumban, wo im 8. Jahrhundert das Evangelium unter alle Männer unsere Vorfahren dahergebracht haben, die sind ein paar Mal vertrieben worden. Sie waren nicht die begabtesten Leute. Sie haben auch nicht alle gute Sprachen können damals. Der Gallus, man sagt, er wäre von da gewesen. Die sind trotzdem da geblieben. Dann sind sie vertrieben worden, sind nach Prägens. Sie haben da, wo sie da das Evangelium verkündigt haben, haben sie die heidnische Eiche umgeschlagen von den Alemannen und ihre Altäre zusammengestoßen. Es gibt noch bessere Methoden. Als nach Mekka ihn jetzt gar nachher in den Kaaba springen. Versteht ihr, was ich meine? So muss man sich ja das heute vorstellen. Und der Effekt fragt sich auch, ob der wirklich so sinnvoll ist. Aber sie sind dann vertrieben worden. Sie hätten sagen können, ach, hör mal auf, nein, das war denen egal. Es war ihnen effektiv egal. Dann sind sie noch prägend, dann haben sie das Gleiche gemacht. Sind sie wieder vertrieben worden, haben aber vorher noch ein Kloster gegründet. Und dann erst sind sie nach Arbon gekommen und dann haben sie wieder das Gleiche gemacht. Aber durch dieses Evangelium ins Land kommen. Also ich würde es nicht jedem raten, irgendwo jetzt Anschläge zu machen oder irgendwo Häuser abzufackeln. Das ist nicht unsere Art. Aber ihre Widerwärtigkeit war eigentlich bezeichnet. Heute redet man von dem und nicht einmal von ihren Begabungen. Wir wissen nicht, was der Gallus für eine Begabung hat. Wir wissen es vom Luther, aber das war irgendwo egal. Versteht ihr, was ich meine? Die haben damit gerechnet, dass Gott wirkt. Und gesagt, irgendwo. Ihre Widerwärtigkeit war Ausdruck von ihrer Erwartungshaltung, war gleich Glaube. Und deswegen haben sie auch viel Fehler gemacht und Gott hat es trotzdem gesegnet. In Rom erinnert, sind ja nicht alle so Fan jetzt irgendwo von dem, was in Rom läuft. In Rom gibt es im Vatikan einen Obelisk, einen großen, einen total heidnischen Obelisk. Von dem wird sogar im Jesaja, Jeremia berichtet nachher, von dem Götze Obelisk noch auf Ägypten. Der hat dann Römer geklaut und hat den Mons Vaticanus im Zirkus Caligula aufgebaut. Dort in der Gegend ist dann der Petrus gekreuzigt worden, kurze Zeit später. Da ist der Vatikan gebaut worden. Dann haben sie den Obelisk genommen, voll mit ägyptischen Gottheiten und so, was ich drauf. Haben den Vatikan innepflanzt. Das ist der im Vatikansplatz, der große Obelisk. Das ist der Obelisk, kein anderer. Da könnte ich noch so was für Dämonentheologie daraus herausbilden nachher. Sie haben dort Päpst, der zieht auch kurz nachdem er 30-Kirchen stand ist, haben sie ein Skript graviert. Und das ist recht spannend. Da heißt Ecce Crux Domini und so weiter. Fuge de partes adversae, so richtige geballte lateinische Wort. Vicit Leo de tribu Juda haben sie geschrieben. Der Rest haben sie rausgehauen nachher. Seht das Kreuz des Herrn, flieht ihr widriger Haufen, heißt dort. Ihr Dämonenpack, eigentlich muss man so lesen nachher. Gesiegt hat der Löwe vom Stamm Juda aus Offenbarung 5, Vers 5. Das war ihre Art zum Überleben damals. Und das liest jeder, wo einigermaßen auch noch gut Italienisch kann, der kennt das, der liest das. Ihre Widrigkeit, nicht ihre Begabung, war Ausdruck. Ihre Erwartungshaltung, Gott hilft, Sieg ist auf unserer Seite, halten wir es für das. Ein spannender Moment, muss ich ehrlich sagen. Sind wir Ausnahme in der Kirchengeschichte? Ja, wir sind Humanisten. Wir sind sehr stark Opas. Eigentlich ist das nicht falsch. Aber wie oft kommen wir in eine Sinnkrise rein, wenn der Erfolg nicht sofort nachkommt? Wie oft geben wir auf? Es passt ein bisschen zu unserer Generation. Nicht der Gemeinde, sondern der Gesellschaft. Gebt schnell nach. Es ist gut, von dem zu lernen, was es anbelangt. Trotzdem, damals sind die Jünger, die sind einfach dort geblieben. Der Heilige Geist ist groß, sind Kraft vom Geist Gottes gekommen. Und dann ist Folgendes passiert. Das war ja Apostelgeschichte 1, Vers 6. In 2 ist ja dann plötzlich Pfingsten gekommen. Der Geist Gottes ist ausgegossen worden. Es war völlig überrascht, dass es so gemeint war, wie es Jesus gesagt hat. Und dann haben sie das Evangelium verkündigt. In Jerusalem. Und dann haben sie das Evangelium wieder verkündigt. In Jerusalem. Da sind 5000 Menschen zum Glauben gekommen. Dann haben sie das Evangelium wieder verkündigt in Jerusalem. Da sind fast 10.000 Leute zum Glauben gekommen. Apostelgeschichte 6 redet man von dem. Man muss überlegen, Jerusalem hat damals ca. 50.000 Einwohner gehabt. 25, 50, wenn fester waren, da sind die Obergemächer dann besetzt worden. Man vermutet, dass ca. 10.000 Leute zum Glauben gekommen sind. Es ist ja eigentlich egal, aber es sind wahrscheinlich 20-25% Evangelikal in Jerusalem gewesen, wo Jesus nur kurz vorher gekreuzigt worden ist. Ich sage es jetzt so banal. Stellt euch mal vor, was dort passiert. Und sie haben in Jerusalem das Evangelium verkündigt und sind in Jerusalem geblieben. Sind sich gar nicht darüber Gedanken gemacht, dass es auch noch irgendetwas anderes geben könnte. Bis in Apostelgeschichte, Kapitel 6, haben die 10.000 Leute zum Glauben geführt und man kann gerade ablesen. Ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt von mir, dass ich sage, also bevor ich nach Samaria zu deinen gottlosen Heiden gang, kann ich nochmal 20.000 Judäer und Jerusalemiter irgendwo zum Glauben führen. Zuerst müssen die Leute da zum Glauben geführt werden. Wir kennen ja die Argumente, was das anbelangt. Bevor ich in die Welt gang, ist es wichtig, dass ich zuerst im kleinen Kreis Evangelium verkündige. Dann, wenn wir daheim und so wieder unsere Hausaufgaben gemacht haben, dann macht es erst einen Sinn, uns auf das irgendwo auszurichten, was von uns herkommt. Wenn wir so denken, ist es unser gutes Recht, aber der Heilige Geist ist das egal. Er denkt nämlich nicht so. Der Geist Gottes ist ausgegossen worden auf die Welt und nicht nur nach Rümlang oder nach Niederhasli. Und wir können nicht schon schaffen, bis uns irgendwo das Unterland irgendwo dient. Und wir haben unsere Aufgabe gestellt. Das sind Pläne, die wir machen. Der Geist Gottes hat souverän wiederzogen. Samaria war schon längst im Blickfeld. Die Jünger haben es auf eine bittere Art und Weise erfahren, dass es Jesus genau so gemeint hat, wie er es gesagt hat, nämlich Samaria. Und wie ist Samaria gekommen? Durch eine Verfolgung. Die wären nie freiwillig nach Samaria gegangen, was ja nur 50 Kilometer nördlich von Jerusalem war. Da sind dann mal wieder ein paar Leute zum Glauben gekommen. Der Stephanus, der Diener, der ist einkassiert worden, der ist von der Hohen Rat, von der Sanhedrin zitiert worden. Und sie hat, wieso machst du das? Wir haben doch dir das verboten. Widrigkeit. Ich sage, du tust trotzdem. Ich verkündige es. Und dann hat er ihnen noch einen heilsgeschichtlichen Bericht hergegeben, warum er die Legitimation hat, das Evangelium zu verkündigen. Sie haben mit den Zähnen knirscht, Paulus auch. Sie können gar nicht dagegen sagen. Haben der Stephanus gesteinigt. Und durch die Verfolgung haben müssen Christen weg von Jerusalem und haben erst angefangen, gezwungenermaßen in Samaria das Evangelium zu verkündigen. Der Philippus in Gaza ist nicht freiwillig in Gaza gewesen. Das ist durch die Verfolgung gekommen. In Antiochia, wo die Gläubigen zuerst mal Christen genannt worden sind, in Apostelgeschichte 7, 8, das war aufgrund von der Verfolgung, die sind nicht hergegangen, weil es in Antiochia einen besseren Fisch gegeben hätte. Die haben müssen. Der Geist Gottes, das ist die Lektion, wo man lernen sollen, wenn man die Apostelgeschichte lesen, handelt souverän. Er geht seinen Weg. Sind wir da dabei oder nicht? Ich habe manchmal auch den Eindruck, als ob sich Gott auch nicht groß oder der Geist Gottes um unsere Theologie scheren würde. Wir haben ja manchmal recht viele Diskussionen im Bereich von der Kirchengeschichte mit der Prädestinationslehre. Wenn ich dann wegen Vorherbestimmungen, der ganze Geschichte, der Calvin und so weiter, da hat es ja fast Bürgerkrieg, gell, in der frühen Neuzeit. Kann man sich heute allerdings nicht mehr groß vorstellen. Aber in Apostelgeschichte 9 kommt der Saulus voll mit Hass, zieht nach Damaskus, erscheint Jesus, fällt vom hohen Ross, wird blind, hört eine Stimme und so wieder. Saul, warum verfolgst du mich? Heißt es dann, es wird keine Möglichkeit sein. Es geht mit dir einen Auftrag. Geh nach Damaskus, da ist einer, der heißt so und so. Der wird dich dann reinigen und so wieder. Da wirst du dich gleich taufen, du wirst zu mir gehören, ich werde dich zu König und Kaiser schicken. Ja, der Saulus ist nicht gefragt worden. Das hat im Geist Gottes, hat Christus offensichtlich nicht interessiert, ob er dort mit einverstanden war oder nicht. Das war ein Befehl, passt da. Der Paulus hat sich taufen lassen, er hat dann wieder gesehen, er war ja blind und so wieder. Manchmal habe ich eben auch den Eindruck, es wird euch so geschrieben, nicht im Sinne von dem, dass wir jetzt überlegen sollen, gibt es eigentlich ein unverwüstliches Wirken vom Heiligen Geist bei Menschen, sodass sie zum Glauben kommen und andere nicht. Da kann man Theologie aufbauen, wo man sich den Kopf einschlagen kann. Als ob das Gott in dem Moment gar nicht wichtig wäre, ist es nur darauf angekommen, das Evangelium muss von Samaria weg in die Welt. Die dritte Dimension, wo ich setze an dir, setze mir vorwärts. Und keiner ist freiwillig nach Rom. Auch der Paulus nicht. Der Geist Gottes handelt auch in dem Moment souverän. Und es ist gut, das zu wissen. Es gibt da Reibereien manchmal und gezwungenermaßen wird die Verfolgung gebraucht und auch fast Zwangsbekehriger, aber nicht immer zum Glück. Wäre also wenig sinnvoll. Aber in dem Moment war das eigentlich im Geist Gottes nicht so ganz wichtig, wie mir da drüber befindet. Das Evangelium muss verkündigt werden. Dann wird Vollendung kommen. Das wird der zentrale Punkt sein. Der größte Verfolger von der Christenheit musste durch eine prophetische Weisung, die hat er dann auch gehört, vom Heiligen Geist damit aufmerksam gemacht worden, dass er das Instrument dafür ist, dass das Evangelium bis nach Rom kommt. Das ist die dritte Dimension. Das ist das, was uns auch belangt. Und dann heißt es dann in Apostelgeschichte 12, sondert mir Barnabas und Paulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Freiwillig haben sie sich dann auch nicht ausgerichtet. Ich kann mir gut vorstellen, in Antiochia sind die zusammengekommen und gesagt, Herr, wenn du uns nicht ein ganz klarer Auftrag gibst, dann werden wir nicht übers Meer ziehen. Wir werden da bleiben, wo wir sind. Verfolgung haben wir ja schon gespürt. Man kriegt das Menschliche geradezu mit. Und der Geist Gottes muss wieder eingreifen und sie dort herschicken. Die dritte Dimension, das, was Paulus angefangen hat, ist auch heute noch in Kraft. Sie ist noch nicht ausgeführt. Aber die Verheißung steht, wir sind nicht allein. Wisst ihr, was das für mich ein Trost ist? Ich glaube, wenn es auf uns drauf ankommen würde, dann wäre das Evangelium nicht einmal übers Mittelmeer gekommen. Und wenn es auf uns drauf angekommen wäre, dann wäre das Evangelium wahrscheinlich von Europa gar nicht über die ganze Welt gekommen. Es ist manchmal gut, für uns wegzuschauen und uns gar nicht so sehr ernst zu nehmen, mitsamt unserer Theologie. Nicht in einen falschen Pragmatismus verfallen, das wäre komplett falsch. Komplett falsch. Aber ich stelle manchmal auch fest, ich habe das neulich einmal erlebt in einer Predigt im Berner Oberland, in einer ähnlichen Message, und ich kenne ja die Stimmung, und man muss ja auch ernst nehmen, ich will das nicht einmal groß verurteilen. Sie hat gesagt, wenn mir nicht der Heilige Geist genau sagt, was ich da soll, dann mache ich nichts, sonst fange ich nur an zum Wursteln, zum Krampf und zum Machen. Und das bringt sowieso nicht. Das ist die Sinnkrise schon mit drinnen gewesen, in dieser Aussage. Ich muss sagen, die Frau war aber schon über 50 und hat 25 Jahre gewartet, bestimmt. Und sie wird wieder warten. Ich habe es aber verstanden, man will keinen Fehler machen. Aber vielleicht wäre es auch gut, unseren Perfektionismus abzuschrauben und das zu machen, was man wissen, dass es richtig ist. Ich bin mir überzeugt, das ist der Weg. Ich komme mit Missionaren zusammen auf der ganzen Welt, mit der EE ca. 2.500 Hauptamtliche. Die meisten in Südostasien heute, was ja nicht sonderbar ist in Ostasien, das sind die großen Erweckungsgebiete oder Aufbrüche, nicht immer alles Erweckung und so weiter. Die Leute, die dort eine längere Zeit unterwegs waren und ich so 20, 25, 30 Jahre schon arbeite, die sind eigentlich Personen nicht gewesen, die immer auf eine Berufung gewartet haben oder auch irgendwo auf eine Eingebung vom Heiligen Geist gewartet haben. Die sind gegangen, weil sie überzeugt waren. Der Heilige Geist wird mir dann schon zeigen, wenn es falsch ist. Ich gehe jetzt. Ich sage, wo hast du genau gewusst, dass du den Weg gehen sollst? Hat die Bibel steht dort geschrieben. Steht dort drüben, geht in alle Welt. Was brauche ich denn noch? Jetzt mache ich halt, was ich kann. Ich frage mich, was die gesündere Einstellung ist. Ich frage mich, was die biblischere Einstellung ist. Anstatt aufs Warten auf eine Prophetie. Mache doch, was ihr könnt und was euch Freude macht, um das Evangelium wiederzugehen. Und wenn das falsch ist, der Geist Gottes in seiner Souveränität wird auch widrig eingreifen in eurem Leben und euch korrigieren. Ist doch gar nicht so schlimm, einen Fehler zu machen. Aber ständig zu warten auf Prophezeiungen, da muss man jetzt genau zeigen, welchen Schritt ich gehen muss und so weiter. Da hat es Leute gegeben in meiner alten Gemeinde, die haben Ostschweiz dann gewartet, wenn ich dem Vier der Wecker schelle. Und ich gesagt, das ist keine Prophetie, das ist eine Zwangsneurose. Und ich gesagt, hör mal auf. So ein Blödsinn, das hat auch nie funktioniert. Das ist Unsicherheit. Gang, hab Mut. Der Geist Gottes ist mit dir. Was ist deine Sehnsucht? Was würdest du gern sehen? Nimm es ernst. Und wenn du Zweifel hast, dass du den richtigen Weg gehst, im Bereich vom Wiedergeben vom Evangelium, wir haben heute Morgen mit der Katrin auch darüber geredet, gibt es eine dienende Haltung. Es gibt ein bisschen so die Leute, die gerne unter Intellektuelle arbeiten. Es gibt Personen, die auch ein bisschen mehr offensiv, konfrontativ sind. Andere schaffen gerne Umfeld mit Kindern, mit Erwachsenen. Mach, was du überzeugt bist, dass es richtig ist. Und nimm auch das ernst als ein Hinweis vom Heiligen Geist. Und gang. Mach auch, was dir Freude macht. Ist ein Indikator im Übrigen von dem, was Wirken vom Heiligen Geist anbelangt. Aber nicht nur. Meiner Frau mal im Auto drinnen gesessen. Ich glaube, da waren wir auch in der Predigt im Thurgau. Fahren wir heim. Sie ist gefahren, ich sitze da auf der Beifahrerseite. Ich werde die Geschichte wohl nicht mehr vergessen, aber sie hat mir auch gefallen. Ja, ja. Meine Frau ist Luzernerin, sie kann es noch gut bringen. Also, sie ist dahergekommen und hat gesagt, ja, wir müssen danach schauen. Es ist klar, bei unseren Studenten, ich habe damals noch bei der ISDL gearbeitet und Confession, dass unsere Studenten klar sind über die Berufung, wo sie wahrnehmen sollen. Ist erst vor ein paar Jahren gewesen. Na, sei Christine, sagt, hör mal endlich auf mit deinen blöden Berufungen. Und ich sagte, wie war es bei dir gewesen? Und ich sagte, hast du immer so die ganz klare Berufungen gehabt? Nimm mir mal an, du hättest keine Berufung gehabt. Was würdest du dann machen? Und ich sagte, das gleich. Eigentlich ist es gleich. Ich würde es trotzdem machen. Weil ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Eigentlich erklären wir uns nur das. Ich sagte, lass die Leute das machen, was sie für richtig finden. Und ich setze. Und bohre nicht nach, dass er irgendwo noch spezielle Bestätigungen und spezielle Frieden kriegt. Das ist nicht schlecht und ist auch nie falsch, aber wir können nicht immer nur auf das warten. Es stimmt, der Heinz Strubler, ein enger Freund von mir, hat einmal gesagt, wenn du keine Berufung hast und spürst und keine Prophetie über dich abkommt, jetzt fast ein bisschen so zynisch sein, dann mach einmal das, was in der Bibel drinnen steht, dann bist du auf der sicheren Seite, dann machst du nicht falsch. So ist er ja. Die Art. Aber er hat doch recht, oder? Er hat doch recht. Und das ist der Punkt, wo man angehen muss. Ich habe nie Berufung gehabt, letztlich EE zu machen. Ich war überzeugt, das ist die richtige Methodik, die man jetzt braucht. Aber das Instrument wird immer mir bleiben. Ich habe nie eine Berufung gehabt, Confession aufs Bomben. Es war mir immer eine Notwendigkeit, dass man zusätzliche Ausbildung kennt für Leute, die in evangelistischen Dienst innen drinnen stehen nachher und nicht mehr in hauptamtlichen Dienst innen gehen. Der Ritter und der Dominik und so weiter waren ja auch dort. Es war mir immer ein Anliegen, den Leuten einen Schritt weiter zu helfen. Es ist mir ein Anliegen bei EE Europa. Ich habe nie eine Geistvision gehabt, EE Europa zu übernehmen. Es ist mir ein Anliegen, dass das Evangelium in Irland verkündigt wird. Es ist mir ein Anliegen, dass in der arabischen Welt eine theologische Ausbildung steht. Es ist mir ein Anliegen, dass in der Türkei das Evangelium verkündigt wird. Egal wie die Situation ist, die braucht es. Mit oder ohne Erdogan. Das ist mir ein Anliegen. Ich würde es auch machen, wenn ich keine Berufung hätte. Ich habe nie eine Eingebung bekommen. Ich mache es, weil ich überzeugt bin, das ist richtig. Das ist Sehnsucht. Und ich gehe vorwärts. Und so habe ich bis jetzt geschafft. Und es ist gut, so wieder hinzuschaffen. Ich will einen abschließenden Teil bringen, wenn nicht mehr zu lange Zeit. Es gibt auch Kosten. vom Wirken vom Heiligen Geist. Wir dürfen uns das nicht immer alles so rosig ausmalen. Fragt einmal die Leute, die in der Kinderarbeit die ganze Woche gearbeitet haben, wie die sich heute fühlen. Nicht alle sind absolute Strahlebäuse und Wohnebobbel, die herstehen und sagen, Herr hat uns einen Sieg gegeben. Super, sensationell. Es gibt auch Leute, die sind müde. Es gibt Leute, die haben eigentlich ein Wochenende verdient, sollen wir mal ausschlafen. Wenn man die Arbeit überlegt, die da dahinter steckt, in der Vorbereitung, in der Organisation. Ich habe früher der Kinderarbeit angesteckt und habe gesagt, ich ziehe den Hut, wenn ich sowas sehe, ziehe den Hut. Die Leute, die ihr da erreicht. Außerordentlich, was euch da der Herr Kraft hineingeschenkt hat und Klinge geschenkt hat. Klinge, Erfolg, ist der gleiche Begriff. Ist unglaublich. Aber fragt einmal die Leute, nicht jeder empfindet es als ein großer Sieg. Die Leute haben auch Müdigserscheinungen und es kommt noch eins dazu. Verkündigung vom Evangelium, wie genau der Auftrag der Gemeinde auch definiert ist, egal was du machst, bringt mit der Zeit Abnützungserscheinungen mit sich. Das musst du wissen. Und du kannst dieser Sache nicht ausweichen. Du wirst müde werden. Du wirst auch eine Erfolgslosigkeit leiden. Du wirst investieren müssen. Ist ein Punkt gewesen, wo unsere Leute damals in der Confession, wir haben jedes Jahr so 10, 12, 15 Leute zum Glauben geführt, durch persönlichen Kontakt, wie auch immer, was auch immer für Instrument es damals war. Dort und da sind Leute hergekommen, ich habe ein riesen Problem. Ich sagte, ich kann mir das vorstellen. Ich sagte, ja, jetzt habe ich aber zum Glauben geführt. Ich brauche Zeit. Das ist mein Allerheiligste. Ich habe festgestellt, ich bekehre mich zu der Person genauso, wie die sich zu Jesus bekehrt hat. Ich kann nicht einfach erwarten, du den Lebensstil ändern. Meiner ändert sich auch. Ich muss ja der Person nachgehen. Oder muss es wenigstens organisieren. Was für ein Aufwand. Abnützungserscheinungen, Enttäuschungen, Zeit, Kraft, Energie. Das kommt. Finanzen. Ich weiß noch, meine, über unseren Dienst damals, meine Frau hat dann etwas zum Glauben geführt aus dem Kindergarten. Ihr kennt sie nicht, deswegen kann ich sagen, die hat Kind gekauft für zwei unterschiedliche Männer. Und die war alleinstehend, ist vom Sozialamt abhängig. Sie, ja, was glaubt ihr, wie da Jüngerschaft aussieht? Das kostet Geld. Wir haben die Kinder als Pflegekind bei uns aufgenommen. Meine Frau hat plötzlich statt zwei, vier Kinder gehabt, die haben da noch 50 bei uns gemacht. Bei uns hat sich alles verdoppelt und das war nicht immer einfach. Und es waren keine unkomplizierten Leute. Die sind gleich als Paulus aufs Missionsfeld gesprungen. Die haben recht Unruhe reingebracht. Und es hat Geld gekostet. Wir müssen auch ihnen damals einen Jobsucher helfen und gleichzeitig gerade Stromrechnung zahlen, sonst hätte sie das Haus abgestellt nachher. Ich muss sagen, das sind Kosten, das sind Aufwände. Und das ist Jüngerschaft. In der Zeit kann das zur Abnützung führen. Wir waren damals nicht gerade am besten dran mit den Finanzen. Fangst ja gerade frisch mit EE an und so wieder. Logisch, dass Kapital hineinkommt und so wieder. Die Frau schafft noch wie ein Brunnenputzer, dass überhaupt noch das Nötigste gezahlt werden kann. Das war unsere Zeit. Jetzt kommt aber zum Glauben. Würde ich mir anders wünschen. Hätte gerne auch für das Geld mal in die Ferien wollen. Und zwar nicht einfach nur ein Zelt, sondern auch die Kinder etwas Größeres anbieten. Das sind Opfer. Das kostet es. Die abriebigen Hämmer. Und es ist nicht von ungefähr. Und wir müssen es auch von der Seite her sehen, wenn der Petrus zu Jesus sagt, wir haben eigentlich alles aufgegeben, Fischerei, und er hat im Fischzug gearbeitet, das waren reiche Leute damals, der Petrus. Die Fisch, die er gemacht hat, die sind damals gesalzen, pökelt worden, in Rom verkauft worden, an den Kaiser. Der hat ein gutes Geschäft gemacht. Das war nicht einfach so der Analphabet vom See Genezareth. Er ist gekommen und hat gesagt, was passiert mit uns? Wir haben alles aufgegeben. Und man merkt genau die Sehnsucht dahinter. Eigentlich habe ich es gut gehabt. Mit Ausnahme vom Levi, vom Zöllner. Was passiert mit uns? Ich sage, ihr, wo alles aufgebt, ihr werdet 60 und 100-fältig überkommen, wie das auch aussieht. Und zum Schluss ewige Leben. Das ist für mich der größte Trost. Je älter du wirst, am Schluss das ewige Leben. Aber nicht als ein Lohn, Verhandlinger, sondern wir haben es aufgeben wegen der Nachfolge. Als ein Bestand, ein Ausdruck von der Nachfolge. Da hat er gesagt, es ist wichtig, Kosten zu überschlagen. Aber jetzt einmal Hand aufs Herz. Wen interessiert das heute noch, was wir damals vor 20 Jahren vor ein Auto gefahren haben, wo wir in die Ferien waren? Unsere Kinder können sich gar nicht mehr daran erinnern, ob sie einen Swimmingpool hatten oder ob sie das Meer in der Gumpe sind irgendwo. Wen interessiert es 20 Jahre, wie die Farbe von deinem Auto ist? Wen interessiert es, wenn du in der Ewigkeit bist, wie du gelebt hast? Von der Perspektive, von der Ewigkeit her, ist das, was wir da leben, dürftig und vergänglich. Und verliert auch Wert. geordneter Wert, wo wir da haben, dort ein, wo wir hergehört, nämlich die Vergänglichkeit rein. Der Petrus ist fast mittellos in Rom gestorben, aber er hat Ewigkeit mit Christus gewonnen. Das ist ein Lohn, wenn man es das einmal ausdenkt, wo mehr als ist nur als ein Trost, der ein ganzer Kämpfer und Acker und drum ringen, dass er der Gemeindearbeit das Evangelium verkündigt wird, wenn die Gemeinde ihren Auftrag ist, das ist das wichtigste Thema in der Schrift, Gemeinde Jesu mit ihrem Auftrag nachher. Aber der Punkt, der bleibt. Am Ende kommt Christus wieder. Am Ende kommt es nicht mehr darauf an, ob man letztlich die Reparatur auf das Auto zahlt hat. Wir wissen nicht, wo man vom Budget das Zeug herkriegt nachher oder vor die Finanzen. Nein, es kommt nur darauf an. Wir werden Jesus sehen. Das ist es, denn wir leben nicht für die Zeit da. Die zukünftige Heimat haben wir der Ewigkeit. Und das soll uns darüber hinweghelfen, auch bei deinem ganzen Opfer, bei deinen ganzen Kämpfen, bei den Müdigkeit und Depressionen, wo wir haben. Manchmal auch, wenn wir wirklich erfolgreich drin sind. Ich glaube, wir wissen, von was wir reden, auch als Familie. Deine Kämpfe, wo wir da drinnen hatten. Aber das ist die gute Nachricht. 60, 100-fältige Frucht und dazu das ewige Leben. Gott lässt sich nicht lumpen. Für denjenigen, der bereit ist, die dreckige Schuhe anzuziehen und sagt, ich gang, ich mache mal, ich tue wenigstens etwas einmal. Vielleicht kommt noch Prophetie nach, aber ich mache mal, was richtig ist. Von dem, was ich weiß, dass es von der Schrift her richtig ist. Und gang den Schritt mit der Energie, die dir Gott gegeben hat, mit der Begabung, die dir Gott gegeben hat, mit der Zeit, die dir zur Verfügung steht und auch natürlich mit gesundheitlichen Einschränkungen nachher, mit denen du auch lebst. Aber es war schon immer so, dass es Leute gegeben hat, die einfach an Grenze gekommen sind, auch mit ihrer Gesundheit. Aber zu wissen, der Geist Gottes, er wirkt, seine Wirksamkeit verändert die Welt bis zu dem Punkt, dass Christus wiederkommt in Matthäus 24. Das ist hoffentlich. Amen.